Hallo und herzlich willkommen zu Female Tech Talk. Ich bin Eli.
Und ich bin Sarah. Und zusammen studieren wir Informatik.
Gemeinsam werden wir in diesem Podcast
mit Klischees aufräumen,
davon erzählen, wie es ist, als Frau in der Informatik unterwegs zu sein,
und viele Fragezeichen in euren Köpfen lösen.
Wir nehmen euch mit auf eine authentische, unterhaltsame und informative Reise durch unseren Studiengang.
Damit ihr alle checkt, wie geil Informatik ist.
Und los geht's mit Female Tech Talk.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Female Tech Talk. Heute ist eine ganz besondere Folge und ich habe nämlich heute eine besondere Gästin. Ich darf heute Eli interviewen. Eli, herzlich willkommen bei Female Tech Talk. Schön, dass du meine Gästin bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich bin heute alleinige Host für Female Tech Talk. Nee, es ist nämlich so, dass Eli seit fast 2 Jahren an einem sehr spannenden Projekt arbeitet, was wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen wollen. Das Ganze läuft unter dem Namen Digitaler Hass und mehr weiß ich eigentlich auch nicht. Nein, du hast mir schon ab und zu mal davon berichtet, aber heute eben mal in aller Ausführlichkeit und vor allem für unsere Hörerinnen.
Ja, sehr gerne.
Aber bevor wir damit starten, kommen wir, weil wir heute zu zweit sind, zu unserer Rubrik Die Frage. Eli, hast du dir eine Frage überlegt? Hast du eine mitgebracht?
Ja, ich habe mir auf dem Weg hierher noch, sie ist mir tatsächlich neulich schon nach unserem letzten Gespräch eingefallen.
Okay.
Genau, das hat mich noch so ein bisschen nachgewirkt bei mir und da ist mir etwas wieder eingefallen und da habe ich mich gefragt, ob es für dich so etwas eigentlich auch gab.
Oh Gott, ich bin immer so aufgeregt.
genau, und ich habe mich gefragt, gab es für dich irgendwie ein prägendes Hörspiel oder Hörbuch oder Schallplatte oder irgendwas, was du in deiner Kindheit total gerne gehört hast und dich irgendwie geprägt hat?
Okay, da muss ich ein bisschen nachdenken.
Ja.
Also ein Hörspiel.
Oder es kann auch Musik sein. Also irgendwas zum Hören.
Also ich kann mich an mein erstes Konzert erinnern. Das war sehr prägend. Ich glaube, ich habe generell, also ich habe schon Musik gehört, aber ich war jetzt nicht so eine krasse Musiknerdin in meiner Jugend. Außer dann beim argentinischen Tango, aber das kam erst so mit 17.
Naja, als ich ist jetzt nicht halt so das Kinder das Kinderhobby.
Ist es kein Kinderhörspiel. ich habe alles so mal gehört, ne? Also 3 Fragezeichen, TKKG und Benjamin Blümchen kann ich mich auch noch dran erinnern und Bibi Blocksberg und so. Aber jetzt nichts, wo ich so sage, das ist so krass hängen geblieben oder das hat mich so geprägt. Aber mein erstes Konzert, da werde ich, glaube ich, immer dran denken. Und zwar war das die Beatsteaks. Oh. Und die waren in meiner Kleinstadt in dem linken, Jugendclub. Mhm, und da durfte ich alleine mit einer Freundin mit 14 hingehen.
Wow.
Und das war so cool.
Das glaube ich, ja.
Da haben wir richtig gerockt.
Geil. Das kann ich mir vorstellen.
Und dann da mit den Beatsteaks ging dann auch meine Rockphase los.
Okay. So. Also erst Punkrock oder erst Rock und dann kam irgendwann erst der Tango.
Erst Rock und dann Hip-Hop und dann kam der Tango. Und der Tango hat mich dann zu einem Weirdo gemacht, weil das hat sonst niemand gehört. Und es wusste auch niemand, wie Orchester aus dem Tango heißen. Und ich habe mich dann da richtig reingenördet. Ja, so weit, dass ich nach Buenos Aires gefahren bin und da mir ein halbes Jahr eigentlich nichts anderes gegeben habe als Tango-Musik und Tango-Tanzen.
Krass.
Naja, genau.
Tango ist auch so ziemlich addictive, oder? Also ich habe das schon mehrfach von Leuten gehört,
so
wenn die damit anfangen, dann so richtig und dann genau auch irgendwie gleich dahin und dann da irgendwie ein halbes Jahr oder länger und in den Tango-Partner verliebt und was, also
ich
in Dramen.
Alles also, ja, ich habe alles mitgenommen. Drama, Liebeskummer.
Oh.
In mehrfachen Varianten. Ey, also Tango ist echt bei mir eine krasse Sucht gewesen. Mhm. Ich habe das von 17 bis ich ausgezogen bin, jeden Tag eigentlich gemacht. Ich habe die Schule irgendwie nebenher so gemacht und Tango war alles für mich. Ich habe an der Tango-Bar gearbeitet. Ich habe Kurse gemacht. Ich bin jeden Abend tanzen gegangen. Und da, ja, dann in Buenos Aires konnte ich das natürlich dann nochmal auf die Spitze treiben. Da gehen die Milongas nämlich nicht nur bis 2 Uhr nachts, sondern bis 7 Uhr morgens mit Frühstück dann.
Wow, krass.
Mega geile Zeit.
Ja.
Ich tanze auch ab und zu noch Tango, aber nicht mehr so addicted auf jeden Fall. Aber es ist nach wie vor einfach, ja, eins der geilsten Sachen.
Faszinierend.
Ja, ja. Für mich, ja.
Ja. Schön.
Gut, dann sind wir jetzt beim Tango gelandet. dann stelle ich dir natürlich jetzt auch noch die Frage, die du mitgebracht hast, du hast wahrscheinlich irgendwas Prägendes gehabt.
Ja.
Natürlich.
Ja,
naja,
ich frage dich ja immer, was ich eigentlich selber gerne gefragt werden möchte. Deswegen, vielleicht machst du das auch so, aber ich nutze das auf jeden Fall immer so strategisch. Mir ist das nach unserem letzten Talk eingefallen, weil mir ist da so ein Hörspiel wieder eingefallen, das heißt Mensch, Mädchen.
Mhm.
Und das ist mir total in Erinnerung geblieben. Ich habe es, glaube ich, sehr oft gehört. Das war so eine rotfarbige Kassette. Und das ist so ein Stück vom Grips-Theater. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ja.
Genau, und da ging es eben darum, dass irgendwie es geht um verschiedene Kinder und irgendwie ein Mädchen, das irgendwas bauen will. Und dann ist es, glaube ich, ich habe leider vergessen, was genau dieses Mädchen bauen möchte. Es geht auch um, was ist irgendwie vermeintlich ein Junge und was ist vermeintlich ein Mädchen. Also um so Geschlechterrollen und so weiter und so fort.
Hatte ich also schon früh beschäftigt?
Ja.
Wie alt, aber kannst du sagen, in welchem Alter das war?
Was hat mich früh beschäftigt? Meine Eltern haben mich früh mit
dem konfrontiert. Ja,
ja, okay. Genau. So.
Aber wie alt warst du da ungefähr, um das einschätzen zu können?
Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich weiß nicht, mit so Kinderalter kenne ich mich überhaupt nicht aus. Also.
Naja, warst du also 5 oder 10?
Es war so eher Grundschulalter.
Okay, also zwischen 6 und 10.
Wahrscheinlich. Ja, glaub schon.
Ja, okay.
Genau. Naja, auf jeden Fall, die möchte irgendwas Kompliziertes bauen und dann wird ihr immer gesagt von ihrem Onkel oder so, bau doch erstmal eine Kiste und mach doch erstmal was ganz Einfaches. Mhm. Und genau, also ich kam einfach nur drauf, weil beim letzten Mal ging es ja auch am Ende um diesen Campervan und dass alle Welt immer einem erklärt, dass man das auf keinen Fall selber kann und dass es ganz gefährlich ist. Nee, ich glaube, die wollen eine Rakete bauen oder so und zum Mond fliegen. Also irgendwie sowas Geiles, Abgefahrenes.
Mhm.
Ja, und das ist mir einfach nochmal so eingefallen, dass es halt, glaube ich, schon auch voll den Unterschied macht, was man so als Kind so hört oder wenn man so in Berührung kommt, was für Role Models oder was für Optionen man da auch kennenlernt. Und genau, also in dem Hörspiel ging es natürlich dann darum, dass man nicht erstmal nur eine Kiste bauen darf, sondern dass man natürlich gleich versuchen darf, eine Rakete zu bauen, wenn man will, auch als Mädchen. Und das fand ich irgendwie total schön und ist mir da nochmal so durch den Kopf gegeistert.
Ja, ja.
Ja,
das ist ein guter Stichpunkt mit den Role Models. Ich finde es nämlich richtig krass, gute Kinderbücher vorzulesen. Also schwierig zu finden.
Mhm.
Ich habe auch noch viele Bücher von meinen Eltern mitgenommen aus dem Keller und ich muss sagen, da sind teilweise Bücher dabei, das kann ich echt nicht, also das kann ich nicht vorlesen, weil das ist so klischeehaft, sexistisch, rassistisch, auch ganz alt, veraltete pädagogische Ansätze. Mir fällt zum Beispiel Michi aus Lönneberger ein, der wird die ganze Zeit dafür bestraft, dass er einfach lustige Sachen macht und muss so allein in so einem Schuppen sitzen. Das ist einfach, also ich finde es voll schlimm so. Und ich finde es auch immer wieder krass, bei den Büchern zu sehen, wie stark verankert manche Sachen einfach sind.
Mhm.
Ich lese dann oft in vertauschten Rollen wenigstens vor oder irgendwas, um so ein bisschen das aufzulockern.
War auch
spannend.
Ich
bin gespannt, ob das irgendein Effekt haben wird. Mhm. Mal gucken.
Ja, du kannst dann ja berichten.
In
ein paar Jahren oder
genau.
In 10 Jahren, genau. Ja.
Gut, dann kommen wir zu unserem Thema. Ich habe natürlich ganz viele Fragen mitgebracht, die du hoffentlich alle beantworten kannst.
Oh nein.
Pressure is on.
Der Test, ja, genau.
Genau. Erstmal natürlich zu dem Projekt allgemein, dass wir alle abholen. In welchem Rahmen findet das Projekt denn statt?
Genau, das ist ein Forschungsprojekt, das auf 2 Jahre angelegt ist und genau, das ist also wurde sozusagen initiiert von Helena Michaljewitsch und Maria Domar Castro Varela also Helena von der HTW und Maria von der ASH, von der Alice-Salomon-Hochschule Berlin. Das heißt, genau, das ist ein interdisziplinäres Forschungsprojekt, wo wir sozusagen einmal aus der sozusagen Machine Learning, Data Science-Ecke und die anderen eben aus der eher sozialwissenschaftlichen Ecke kommt, zusammenarbeiten Und genau, gefördert vom IFAF, das ist das Institut für angewandte Forschung aus Berlin. Also genau, da geht es eben um angewandte, praxisnahe, interdisziplinäre Forschungsprojekte, die da gefördert werden.
Mhm. Ganz kurz, du meintest 2 Jahre ist doch jetzt schon vorbei, oder?
Genau, es wurde jetzt noch mal ein bisschen verlängert. Okay. Genau, also es geht noch ein bisschen länger als ursprünglich geplant. Aber genau, wir nähern uns quasi eigentlich schon dem Abschluss so langsam.
Ja. Okay. Und um was geht es grob zusammengefasst und was verbirgt sich hinter dem Namen Digitaler Hass?
Genau. Ja, also der Kontext des Forschungsprojekts oder die Ausgangssituation ist schon sehr stark die Covid-19-Pandemie. Mhm. Und da eben der Fokus auf digitale Hassrede, Verschwörungstheorien, Antisemitismus und Rassismus im Kontext der Corona-Pandemie im deutschsprachigen Raum, in sozialen Medien. Das war sozusagen das Interesse zu schauen, was tut sich da, welche Diskurse entwickeln sich dort, auf welchen Plattformen und wie kann man die eben auch interdisziplinär gut erforschen, also eben mit computergestützten Verfahren, aber eben auch mit qualitativen sozialwissenschaftlichen Zugängen, das zusammenzubringen.
Mhm. Mhm. Du meinst jetzt gerade auf sozialen Medien, was mir jetzt als erstes bei Hassrede und Covid-19 einfällt, ist Telegram, weil die ja auch große Probleme hatten durch diese eben Gruppen, die nicht wirklich kontrollierbar waren und dadurch ja auch sehr viel Hetze betrieben wurde. Aber ihr habt euch auf Twitter oder Instagram oder auf was habt ihr euch sozusagen fokussiert oder habt ihr auch, Telegram ist ja kein soziales Medium, oder? Ist ja eher ein Chat.
Na, ich würde
schon auch so nennen.
Ja, ich würde schon sagen, dass es auch soziale Medien sind, weil, also genau, es können ja sozusagen Inhalte generiert und verbreitet werden und Leute sind Empfänger und Produzenten dieser Inhalte gleichzeitig und das hat aber auch eine soziale Funktion, also man kann sich ja auch darüber vernetzen, deswegen würde ich schon sagen, das zählt auch dazu.
Okay.
Wir haben uns auf Text konzentriert und haben uns Twitter und Telegram vor allem angeschaut.
Okay.
Genau, ja. Also beides, weil wir das auch ganz spannend fanden, so ein bisschen einen Vergleich zu haben von so einer eher seriöser anmutenden Plattform und die auch stärker reguliert ist. Also genau, bei Twitter, da ändert sich ja jetzt auch wieder so ein bisschen was. Und eben zu einer total ziemlich unregulierten Plattform wie Telegram, da auch zu gucken, ob sich da vielleicht auch Unterschiede zeigen. Ja.
Also das interessiert mich jetzt natürlich direkt, was da die Unterschiede sind, weil ich mir auch vorstelle, dass auf Twitter ist ja auch, also wenn jemand einen Tweet veröffentlicht, dann hat es ja viel mehr, also es ist viel öffentlicher einfach. Und auf Telegram kann man ja wirklich in diesen Gruppen wahrscheinlich schreiben, was man möchte. Also hat man das dann auch gesehen anhand der Daten, dass da mehr rausgehauen wurde oder die unter der Gürtellinie noch viel weiter unten war, oder?
Ja, also ne, man muss natürlich sehr vorsichtig damit sein, jetzt so allgemeine Schlüsse daraus zu ziehen. Ne? Wir haben uns sozusagen einen bestimmten Zeitraum, wir haben uns auf Twitter haben wir uns bestimmte Schlagwörter überlegt und danach sozusagen Daten uns geholt und angeschaut. Und auf Telegram haben wir uns bestimmte Kanäle angeschaut. Das heißt, es ist natürlich immer nur so ein Mini-Ausschnitt von der Realität. Deswegen muss man da, glaube ich, wirklich vorsichtig sein zu verallgemeinern. Aber in den Datensätzen, die wir haben, würde ich schon sagen, dass auf Twitter auch eher sozusagen über Verschwörungstheoretikerinnen oder die sogenannten Querdenkerinnen gesprochen wurde. Und auf Telegram in den Daten, die wir da hatten, stärker diese Leute selbst gesprochen haben. Und dass man schon auch natürlich, also die drastischeren Beispiele hatten wir schon eher auch auf Telegram. Was aber wirklich nicht heißen muss, dass es das nicht auf Twitter auch gibt.
Yeah.
Und was wir zum Beispiel auch gemacht haben, das fand ich ganz spannend, wir haben halt so eine URL-Analyse auch mal gemacht und halt geguckt, wie viel wird denn von Twitter auf Telegram zum Beispiel verwiesen oder auch umgekehrt. Mhm. Und da findet halt schon ein reger Austausch statt.
Okay.
Also ich glaube, man könnte schon die These aufstellen, dass Leute natürlich Twitter auch versuchen zu nutzen, um Leute dann in ihre Telegram-Kanäle zu holen. Oder dass natürlich auch auf Telegram dann Tweets kommentiert und geteilt werden und weiterverbreitet werden. Deswegen ist es, glaube ich, muss man das als so ein großes Flecht oder so ein Ökosystem begreifen, wo halt auch viel Dynamik einfach immer drin ist.
Ja. Jetzt sind wir inhaltlich schon voll tief drin, voll gut. Was mich dann auch noch interessieren würde, ist, wie habt ihr diese Telegram-Gruppen ausgewählt? Also nach welchen Kriterien? Es gibt wahrscheinlich Tausende. Ja. Wie macht man das, dass man dann damit auch irgendwie sinnvolle Daten generieren kann? Das ist doch wahrscheinlich sehr entscheidend. Also woher die kommen und
ja, genau. Das ist eine sehr gute Frage. Also genau, natürlich hat man das gleiche Problem auch bei Twitter. Ne? Mhm. Also man kann man sich auch überlegen, geht man sozusagen jetzt eher accountbasiert vor? Mhm. Oder also guckt man zum Beispiel, was weiß ich nicht, Karl Lauterbach und Christian Lindner irgendwie so in der Zeit der Corona-Pandemie von sich geben, oder sagt man irgendwie, genau, ich suche eher nach bestimmten Schlüsselwörtern, weil ich vermute, dass ich da viele Daten bekomme, die irgendwie für mich interessant oder und
Hashtags,
relevant sind.
Hashtags,
genau, ne? Also genau, ja, so Suchwörter.
Ja, ja.
Mhm. Das, genau, das muss man natürlich immer überlegen, so je nachdem, was man rausfinden möchte. Und im Fall von Telegram gab es schon eine vorherige Studie, also eine Netzwerkanalyse vom IDZ Jena, das ist so eine Forschungseinrichtung. Und genau, die hatten sozusagen schon das Netzwerk der Verschwörungsgläubigen sozusagen schon mal durchleuchtet und
okay,
da so eine Analyse gemacht. Und daraus haben wir uns dann ein paar Kanäle ausgewählt, die, glaube ich, mindestens, müsste jetzt mal nachschauen, ich meine, das waren die mit mindestens 1000 Abonnentinnen sozusagen, um auch so eine gewisse Relevanz halt zu haben. Genau, das, aber da haben wir uns quasi einfach auf die Vorarbeiten von anderen Leuten, die in diesem Bereich okay, Analysen machen, daran orientiert.
Ja. Ja, ja, weil das hört sich für mich schon nach einem eigenen Projekt an.
Ja. Nee,
wie wählt man das sinnvoll? Also
genau, es macht total Sinn, sich diese Frage immer wieder zu stellen, wie, was für ein Design macht man eigentlich am Anfang von so einem Prozess, und weil das ja sehr stark beeinflusst, was für Daten man bekommt und was man auch nicht sehen kann dann am Ende.
Ja, ja. Ja, spannend. Jetzt nochmal was anderes. Mich würde auch interessieren, wenn du dich ganz an den Anfang zurückerinnerst, bevor ihr sozusagen das Projekt gestartet habt. Wie hast du dir die Arbeit vorgestellt? Du warst ja jetzt auch, du hattest den Kurs Machine Learning im Studium, aber davor hattest du ja sonst auch nicht so viel in dem Bereich damit zu tun. Ja, wie hast du es dir vorgestellt und was machst du jetzt? Also hier mal wieder Vorstellung versus Reality-Check.
Ja. Also ja, ich habe das tatsächlich, als ich die Frage vorhin von dir schon in der Vorbereitung gesehen habe, habe ich mich das tatsächlich gefragt. Ich glaube, ich hatte tatsächlich gar nicht so viel Vorstellung im Vorfeld. Also das ist ja öfter bei mir so, dass ich halt so denke, ach, da habe ich Bock drauf und ich laufe jetzt mal los.
Klingt inhaltlich interessant, mach
klingt
ich mal mit.
Genau, klingt irgendwie interessant. Also genau, es sind ja Themen, die mich auch sonst schon interessiert haben. Und das kann ich jetzt eben zusammenbringen mit dem, was ich neu gelernt habe im Studiengang. Ja, ich glaube, ich habe schon mir vorgestellt, dass ich vor allem sehr viel so Machine Learning Ansätze implementieren würde, was ich auch mache, aber da gibt es halt auch noch sehr viele andere Sachen, die ich auch mache in diesem Rahmen dieses Jobs, und das habe ich mir, glaube ich, ich habe es mir, glaube ich, weniger vielfältig vorgestellt, als es dann am Ende tatsächlich wurde.
Ah, okay.
So.
Ja. Also du hast dich auch wieder das typische Bild gehabt, dass du irgendwelche krassen Algorithmen an deinem Laptop schreibst.
Wahrscheinlich, ja. Also ich glaube, dass das vielleicht meine Vorstellung war, aber ich kann es auch gar nicht mehr so richtig ganz genau sicher sagen.
Und in der Realität schreibst du viele Papers.
Ja, zum Beispiel auch. Ja, ja, aber nicht, also genau, ja, aber es ist viel auch, ich schreibe tatsächlich auch mehr, als ich gedacht hätte, was aber auch schön ist, weil ich das vorher auch schon viel gemacht habe und ich das auch gerne mache, und deswegen ist es eigentlich ganz cool, dass ich das da auch jetzt einbringen kann.
Ja, cool. Und machst du sonst noch, also was du meinst, jetzt Paper schreiben, natürlich auch programmieren?
Genau, es gehört natürlich auch Meetings dazu, also sich auszutauschen, sowohl im HTW-Team als dann eben auch im Austausch mit der ASH. Da haben wir uns eine Zeit lang eigentlich mal wöchentlich getroffen. Im Moment machen wir das eher so nach Bedarf, also wenn was anliegt. Teilweise gehörten auch so, ja, so Austausch mit externen Institutionen dazu. Also ich hatte schon genau das IDZ Jena gerade genannt. Mhm. Mit denen hat man sich dann auch mal zu so einem Call verabredet, um sich so zu erzählen, was man eigentlich so macht und wie. Und genau, dann...
Also auch viel Kommunikation.
Ja, 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 genau. Und... ja, ansonsten, ich überlege gerade. Ich mache auch einen Podcast.
Aha, Eli ist mir nämlich fremdgegangen.
Ja, ich gehe dir ein bisschen...
jetzt mal öffentlich macht.
Genau.
Ich benutze mein Mikrofon.
Guilty. Nein, genau. Also ja, es gab die Idee, auch Podcasts zu machen, um so ein bisschen die Ergebnisse zu vermitteln, auf eine vielleicht auch zugänglichere Art und Weise, als jetzt immer nur sozusagen in so Papers. Ja, aber das ist nur so eine ganz kleine, kurze Affäre. Die wird auch irgendwann dann, danach ist sie dann wieder vorbei, Sarah.
Wieder
ich verspreche
dir. Ich kann es nicht erwarten, wenn das Projekt endlich vorbei ist. Nein, Spaß. Ich mache Spaß.
Wir haben eine offene Podcast-Beziehung.
Genau.
Ja, sowas. Sonst, ja, man ist aber auch viel damit beschäftigt, so Daten zu holen, aufzubereiten, vorzubereiten. Das ist auch was, was das kennt man halt so nicht so stark. Also ja, das hat mich eher überrascht, wie viel Zeit dann doch wirklich für sowas drauf geht. Ja. Also dieser Zeitpunkt, bis man dann wirklich mal so ein Modell trainiert, davor passiert echt viel und das ist schon auch viel und wichtige Arbeit. Das ist schon auch ganz spannend, ja.
Okay. Gut, dann kommen wir, das passt doch eigentlich ganz gut dazu. Mich würde noch interessieren, wie so ein Arbeitstag bei dir aussieht. Arbeitest du den ganzen Tag daran oder machst du das, wann du möchtest? Also du bist ja wahrscheinlich auch relativ flexibel mit den Arbeitszeiten. Oder wie strukturierst du dich? Musst du dir das alles selber überlegen oder sagt dir das jemand?
Also es ist tatsächlich ganz schön. Also ich habe schon so in der Regel so zwei, ja, oder je nachdem, ich habe ja auch ein variierendes Stundenvolumen. Je nachdem, wie viel ich da gerade habe, habe ich dann schon so, versuche ich so meine festen Arbeitstage auch. Genau, wir sind eigentlich so in unserer konkreten Arbeitsorganisation, können wir relativ eigenständig das machen, was ich ganz angenehm finde und was auch, würde ich sagen, sehr gut funktioniert. Ja, und ich glaube, so einen ganz klassischen Arbeitstag gibt es halt nicht. Also ich habe... Ja, räumlich gesagt kann man vielleicht sagen, dass ich natürlich viel Zeit im Homeoffice verbracht habe, durch weil fast das komplette Projekt eigentlich durch die Pandemie geprägt war. Jetzt mittlerweile können wir wieder ins Büro fahren.
Das basiert ja auch auf der dadurch entstanden.
Genau. Ja, das hat so ein bisschen natürlich auch die Arbeitsbedingungen geprägt. Das haben wir auch ziemlich gut hingekriegt, aber es ist natürlich schon auch, merke ich jetzt, irgendwie ganz cool, wenn man einfach morgens aus dem Haus gehen kann und sich auch vor Ort einfach treffen und austauschen kann.
Ist es dann auch nicht so, dass man doch wieder sehr viel alleine macht? Oder glaubst du, das wäre auch so gewesen, wenn ihr immer zusammen im Büro gesessen wärt?
Ist eine gute Frage. Also ja, ich würde schon auch sagen, wir haben immer so auch so, ja, oft auch so einzelne Aufgaben, an denen wir arbeiten und wo wir uns dann dazu immer mal wieder updaten zwischendurch. Das Schreiben machen wir aber auch viel im Austausch, also so ja, abwechselnd. Ja, gute Frage. Also ich bin manchmal schon effizienter im Homeoffice.
Ja, verstehe ich.
Auf eine bestimmte Art. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch total cool, wenn man schnell mal was nachfragen kann. Und es ist halt auch viel netter, wenn man zwischendurch mal jemanden hat, mit dem man quatschen kann. Oder wenn man ein Problem hat, dann nicht so alleine vorzusitzen. Ja, auch da würde ich sagen, ist eigentlich ein wilder Mix aus Sachen zusammen machen und Sachen alleine machen. Ja, genau.
Und gab es dann aber auch so Momente, wo du technisch einfach komplett überfordert warst oder so richtig hängen geblieben bist und so mehrere Tage irgendwie an einem Issue saßt und nicht weiterkamst? Oder war das, ist da gar nicht so extrem?
Ich überlege, nee, ich glaube tatsächlich nicht. Also
schön, herzlichen Glückwunsch.
Ja, also ich glaube, wir teilen uns das halt auch ganz gut immer so in kleine Häppchen ein. Ja. Und wenn wir irgendwie nicht weiterkommen, können wir auch fragen und uns Hilfe holen oder uns gegenseitig auch helfen.
Also wenig Frustration erlebt.
Würde ich jetzt so sagen. Vielleicht habe ich das auch schon wieder verdrängt, aber nö, ich glaube, es war eigentlich soweit alles ziemlich fein. Also ja.
Ja.
Ich glaube, was man schon halt, dadurch, dass man auch so viel Freiraum hat, fragt man sich schon natürlich auch manchmal, mache ich das irgendwie gerade gut oder passt das jetzt alles so? Genau, wo man sich dann schon auch manchmal nochmal so ein bisschen vielleicht auch Feedback von den anderen holen muss zu dem, was man so gemacht hat. Also das muss man sich eher so aktiv holen, weil man kriegt ja jetzt keine Klausurnoten für seinen Job oder also so. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Aber ja, nö, soweit würde ich sagen, eigentlich alles schick.
Sehr gut. Du hast wahrscheinlich auch sehr viel gelernt. Was würdest du sagen, sind die krassesten technischen Skills, die du jetzt drauf hast oder auch eine neue Programmiersprache, die du vielleicht gelernt hast in dem Projekt?
Also ich habe halt ich glaube einfach das, was ich habe meine Skills in so Datenanalyse vertieft. Ich habe in dem Projekt und aber auch im Rahmen meiner Bachelorarbeit viel auch mit Transformer-Models gearbeitet und das gelernt. Das konnte ich vorher gar nicht. Da habe ich so jetzt so das Gefühl, so da habe ich irgendwie zumindest einen ganz guten grundlegenden Überblick, wie das irgendwie funktioniert.
Ich glaube, kein Mensch von uns weiß, was ein Transformer-Model ist. Also ich habe es in meiner letzten Vorlesung vor 2 Wochen nochmal, wurde es nochmal angeschnitten, aber vielleicht kannst du das nochmal kurz erläutern. Okay, jetzt steigen die Anspannungen.
Nein, ich kann gerne versuchen, kurz zu machen. Also früher war der Ansatz, dass man sozusagen in den klassischen Machine Learning Modellen hat man viel darüber beschäftigen uns zum Beispiel mit sowas wie Textklassifikation. In einem klassischen Machine Learning Modell hast du sozusagen viel Zeit mit so Feature Engineering verbracht. Also zum Beispiel guckst du halt, wie oft kommt weiß ich nicht, wir machen jetzt ganz runtergebrochen, sagen wir mal, es gibt einen Korpus, also eine Sammlung von Texten und da geht es entweder um Hunde oder um Katzen in dem Text. Mhm. Und dann zählst du zum Beispiel, wie oft kommt das Wort bellen in einem Text vor und wie oft kommt das Wort miauen in einem Text vor. Und das ist dann sozusagen, könntest du als Feature benutzen, ne, das ist wirklich so, das ist jetzt viel zu simpel, so macht man es in der Realität nicht, aber könntest du halt einfach zählen und das ist dann ein Feature und darauf trainierst du dann ein Modell und das gibt dir dann eine Vorhersage, ob es sich bei dem Text wahrscheinlich um Bellen oder um einen Hund oder eine Katze handelt.
Ja. Ganz kurz, kleiner Einwurf, wenn ihr überhaupt keine Ahnung habt, was Machine Learning überhaupt ist, dann müsst ihr in den Folgen zurückscrollen. Wir haben nämlich eine Folge mit Helena gemacht und da ging es genau darum. Mhm. Nur, dass ihr jetzt nicht komplett lost seid.
Genau, also das ist sozusagen so ein Aspekt davon, dass man halt viel so Feature Engineering gemacht hat. Das heißt, man muss sich halt überlegen, okay, was ist denn jetzt sozusagen relevant? Was repräsentiert eine Klasse? Welche Features? Und das ist halt schon auch sehr aufwendig. Die neueren Ansätze, ist jetzt auch sehr vereinfacht gesagt, aber da benutzt man sogenannte Large Language Models. Das sind sozusagen so große Sprachmodelle, die auf ganz, 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 ganz vielen Texten aus dem Internet trainiert sind. Also
und dadurch natürlich sehr gut sind oder sehr gut performen können.
Wenn genau, also die wissen, in Anführungszeichen, wissen halt schon mal von vornherein viel mehr. Also vorher hat man halt einen Korpus gehabt und hat halt diese ganzen Features und die hat man sich selber überlegt. Und das ist natürlich auch immer sozusagen ein Stück weit auch Handarbeit oder kostet halt viel Zeit. Das heißt, man hat halt einen begrenzten Korpus sozusagen. Es spielen noch andere Sachen eine Rolle, also wie zum Beispiel Wörter repräsentiert werden und so weiter, aber das würde ich jetzt mal auslassen. Genau, und bei diesen Large Language Models, das ist sozusagen, die lernen erstmal auf einem sogenannten Source Task, also lernen zum Beispiel einfach nur auf einer riesigen Menge an Texten immer das nächste Wort vorherzusagen oder den nächsten Satz vorherzusagen. So kann man das ganz vereinfacht sagen. So, und dann dieses Modell hat quasi schon mal Sprache allgemein gelernt, wie menschliche Sprache sozusagen aussehen kann, anhand von ganz vielen Daten aus dem Internet. Und dann kann man sozusagen mit einem viel kleineren Datensatz ein sogenanntes Feintuning machen und dem Modell dann zum Beispiel noch beibringen, Texte zu unterscheiden, geht es jetzt hier um Hunde oder geht es um Katzen.
Ja.
So, und das ist eben der Vorteil, dass die sozusagen viel mehr Vorwissen mitbringen und deswegen nicht so viele gelabelte oder ja so vorbereitete Daten brauchen. Gott, das muss ich mir noch überlegen.
Nein, ey, also Eli, ich kann dir bestätigen, es war jetzt eine kleine Prüfung, nein, Spaß. Ich habe ja den Kurs Machine Learning dieses Semester belegt und du hast es, bei mir ist es noch nicht viele Wochen her, als wir genau dieses Thema hatten. Ich würde sagen, du hast es perfekt umschrieben. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht damit komplett überrumpelt.
Nee, ich habe nur vergessen, wie wir da hingekommen sind. Achso, ich habe erzählt, gefragt, was ich gelernt habe.
Ja, genau, und du hast erzählt von Transformer Models.
Ja. Ja.
Genau, da sind wir da so hingekommen.
Ja. So, genau. Was ich auch noch gelernt habe, was ich auch festgestellt habe, was mir irgendwie Spaß macht, ist auch viel mit so APIs zu arbeiten, also mit so Schnittstellen und genau.
Um die Daten zu holen.
Die Daten zu holen, so. Ja. Und das fand ich schon auch wirklich so mit die spannendste Erkenntnis eigentlich, also ja, unter anderem jetzt, was die ganzen Arbeitsprozesse angeht. Das war für mich eine der spannendsten Erkenntnisse, einfach wirklich zu sehen, wie viel Zeit da reingeht. Weil ne, in so einem Uniseminar benutzt man ja in der Regel fertige Datensätze oder halt immer so diese Standarddatensätze. Ja. Wenn man irgendein Tutorial macht, dann nimmt man irgendwie die Film-Reviews und so weiter. Und das ist ja alles schön und gut, aber in der Realität dauert es halt wirklich sehr lange, auch so einen Datensatz überhaupt selber zu generieren. Zu fragen, wie wird der annotiert und so weiter und so fort. Also das ist halt schon sehr faszinierend, aber das sieht man sonst nicht sozusagen.
Ja, ja. Das heißt, man muss ja den Datensatz wahrscheinlich auch aufbereiten, um den irgendwie also sinnvoll benutzen zu können.
Genau.
Es ist ja dann auch relevant, in welcher Form die Daten vorliegen. Ne?
Ja.
Zum Beispiel bei Telegram sind wahrscheinlich sehr viele Smileys und irgendwelche Rechtschreibfehler drin. Bei Twitter wahrscheinlich ein bisschen, kann ich mir vorstellen, Rechtschreibung
schon
auch
ja.
aber vielleicht ein bisschen förmlicher formuliert oder so. Das spielt ja auch alles eine Rolle.
Mhm.
Ne?
Ja. Mhm. Ja, und auch so Fragen, ne, wie weit muss man sowas auch anonymisieren?
Ja.
Also wenn da Leute in so einem Telegram-Channel irgendwie Namen reinschreiben, kann man wirklich dann voraussetzen, dass das okay ist, wenn man das dann auch weiter veröffentlicht.
Mhm.
Vor allem, also ganz viele so ethische Fragen stellen sich natürlich auch bei Forschung mit Social Media Daten zum Beispiel.
Da habe ich auch noch eine Frage zu, gerade bei Telegram-Chats. Es ist aber völlig legitim, das sind ja öffentliche Gruppen, oder? Von denen ja die Daten sozusagen euch die geholt haben. Das heißt, die sind öffentlich zugänglich und da hattet ihr jetzt keine Probleme mit irgendwelchen, weiß ich nicht, wie sagt man, mit
Datenschutzvorschriften?
Ja, danke.
Genau, also es ist eine ganz spannende Frage, weil genau, du kannst ja sozusagen, also normalerweise ist es in der Forschung ein guter der ethische Standard ist, dass die Leute sozusagen einwilligen, dass sie erforscht werden. Mhm. Ne? Also das ist, wenn du irgendein Interview mit irgendjemandem machst oder irgendwie Leute beobachtest, dann machst du das in der Regel nicht hinter deren Rücken. Das ist sozusagen etwas, was gegen so ethische, wissenschaftliche Standards widerspricht, sondern in der Regel machst du das halt so, dass die Leute einwilligen, dass sie Teil eines Forschungsexperiments sind. Das geht aber natürlich in so einem Telegram-Channel nicht. Also ich kann ja gar nicht sicherstellen, dass ich alle Leute erreiche, die da vielleicht irgendwann mal drin waren oder die, ne, so.
Ja.
Genau. Aber man kann natürlich davon ausgehen, solange es sich um öffentliche Channels handelt oder öffentliche Gruppen, dass die Leute davon ausgehen können, dass sie dort auch beobachtet werden. Mhm. Aber wir haben zum Beispiel das so gemacht, dass man jetzt nicht irgendwie herausfinden kann, von welchem Telegram-Benutzer eine Nachricht abgeschickt wurde. Mhm. Weil wir haben ja auch dann sozusagen einen Datensatz erstellt, wo zum Beispiel dann auch irgendwie eine Nachricht zum Beispiel auch als antisemitisch oder als verschwörungstheoretisch gelabelt wurde. Und du würdest dann ja sozusagen diese Person auch damit in Verbindung bringen. Deswegen, genau, und da haben wir halt, legen wir Wert darauf, dass es anonymisiert ist. Teilweise gibt es auch so Spendenaufrufe, wo dann so Kontodaten und sowas drinstehen. Mhm. Das haben wir auch entfernt. Also muss man schon drauf achten. Okay. Auch wenn es öffentliche Daten sind, muss man da so ein bisschen auch sich da Gedanken drüber machen, wie man damit verantwortungsvoll umgeht.
Ja, okay. Mhm. Ja, jetzt haben wir schon viel erfahren über das Projekt. Jetzt wollte ich nochmal allgemein dazu fragen, zu wissenschaftlichem Arbeiten. Was findest du so spannend daran? Du wirst es jetzt auch weitermachen. Was macht dir am meisten Spaß oder was nervt dich da dran?
Ich glaube, am meisten Spaß macht mir tatsächlich die Vielfalt. Also, ne? Dass ich irgendwie was mit Menschen zu tun habe, dass ich was alleine machen kann, dass ich was code, dass ich was schreibe, dass ich irgendwie mal einen Vortrag halte, dass man sich mit Leuten austauscht, ein Symposium organisiert, dass man einen Podcast machen kann, bla bla bla. Also das finde ich irgendwie daran total schön. Ich merke schon auch, dass ich es schön finde, nicht für irgendein blödes Unternehmen zu arbeiten, das ich irgendwie vielleicht gar nicht cool finde. Mhm. Also wir hatten es ja irgendwie beim letzten Gespräch mit diesen Fahrzeugen für irgendwie Werbung für Jagdfahrzeuge oder sowas machen. Also
als Vegetarierin, genau.
Keine Ahnung, ne? Also man kann als Datenanalystin schon auch für echt ethisch fragwürdige Unternehmen irgendwie arbeiten. Das finde ich halt an diesem Projekt ganz cool oder generell auch daran, dass ich halt eher sage, ich forsche und ich muss jetzt nicht irgendwie für jemand anders irgendwie die Gewinnmaximierung auf Basis von fragwürdigen Datenanalysen irgendwie befeuern. Ja, ich glaube schon auch so, ja, dieses Arbeiten im Team, das Arbeiten alleine und ja, diese Vielfalt, das finde ich, macht einfach total Spaß.
Genau. Und gibt es auch was dich nervt?
Ja, ich überlege gerade. Fieberhaft.
Die Eli ist die geborene Wissenschaftlerin.
Nee, also ja, ich glaube, es ist halt schon, man ist halt nie fertig.
Ja.
Also das hat mich schon auch früher immer fertig gemacht. Das war einer der Gründe, warum ich eigentlich gesagt habe, ich will nicht Wissenschaftlerin werden, weil es einfach immer noch was gibt, was man noch machen könnte, was man noch ausprobieren könnte.
Gut, so. Ich meine, das Projekt ist ja schon irgendwann abgeschlossen.
Ja, aber auch innerhalb dieser Zeit des Projekts. Also es gibt halt wahnsinnig viele geile Ideen, was man noch ausprobieren könnte und so weiter.
Und man könnte immer noch was machen.
Genau, das fällt mir dann schon manchmal schwer zu sagen, so nee, das machen wir jetzt mal nicht. Oder auch zu akzeptieren, dass ich das nicht alles werde umsetzen können, was ich gerne ausprobieren würde.
Ja.
Das ist schon manchmal so ein bisschen anstrengend für mein kleines Köpfchen. und sonst, ja. Ja, und es gibt wahrscheinlich schon auch so Momente, wo man irgendwie nicht so das Gefühl hat, es steckt vielleicht so ein bisschen fest oder kommt nicht so richtig weiter, aber nee, ich glaube vor allem so dieses, ja, nie so richtig fertig sein. Und was man natürlich schon auch dazu sagen muss, ne, es ist halt ein Projekt, was abhängig, also es ist ein Drittmittelprojekt, das heißt, es hat immer eine befristete Laufzeit. Das ist natürlich auch etwas, also mir macht es jetzt gerade im Moment nicht so viel aus. Ich mag das eigentlich ganz gerne, sozusagen Sachen auch als Projekt zu begreifen, die dann noch irgendwann abgeschlossen sind. Aber ich bin natürlich auch in der luxuriösen Position, zum Beispiel jetzt kein Haus, oder das heißt kein luxuriös, aber ich habe keine Kinder, die ich irgendwie noch mit versorgen muss. Ich habe eine relativ günstige Miete, also ich habe keine sozusagen großen ökonomischen Sorgen. Und ich glaube, das ist halt, wäre natürlich schon für andere Leute eine größere Belastung, so halt zu, ja, nicht zu wissen, was kommt dann danach, geht es irgendwie weiter, klappt das mit der Verlängerung und so. Das ist schon auch etwas, was sicherlich auch ein Nachteil daran ist.
Und selbst wenn es verlängert wird, es wird nie unbefristet sein, oder so ein Projekt. Also,
ja, also genau sozusagen, also diese, ja, die unbefristeten Stellen in der Forschung, das ist ja deutlich zurückgegangen einfach. Und hatten wir auch schon viel mit Konstanze Kurz, diese Drittmittelabhängigkeit. Ja. Das ist schon auch, würde ich sagen, ja, schon auch leider ein Nachteil. Oder etwas, was früher vielleicht ein bisschen besser war in dem Bereich. War auch einer der Gründe, warum ich das eigentlich nicht machen wollte. Aber jetzt bin ich doch wieder angefixt. Ja. Genau.
So, jetzt Leute, die spannendste Frage von allen. Nein. Welche Ergebnisse habt ihr gewonnen? Also ich meine, das würde ich jetzt erwarten, wenn man so lange, ich will dann sowas forscht, dass man dann auch irgendwie was Handfestes am Ende irgendwie, dass da was bei rauskommt, wo man wirklich so sagen kann, okay, geil, das haben wir rausgefunden. Mhm. Ist es so? Habt ihr was rausgefunden oder ist es jetzt gar nicht so greifbar?
Also genau, wir haben als eingangs konkretes Ergebnis haben wir einen Datensatz generiert und auch annotiert. Also genau, das kann ich gleich nochmal ausführen. Sowas braucht man nämlich dann trotzdem auch für das Feintuning von den Transformer-Modellen, braucht man immer auch noch von, oder in der Regel bei dem, was wir machen, von Hand gelabelte Daten. Mhm. Das ist ein Datensatz mit so um die 3600 Telegram-Nachrichten, die man auch auf Anfrage von uns bekommen und verwenden kann, um selber eigene Experimente damit zu machen. Das ist auf jeden Fall ein cooles Ergebnis. Mhm. Wir haben aber dabei auch gemerkt, dass es halt, das wussten wir ein Stück weit auch so vorher, aber das hat sich auch nochmal bestätigt, dass es natürlich nicht so einfach ist, so komplexe Phänomene wie zum Beispiel Antisemitismus, das mal eben so zu labeln. Ne? Also ich glaube halt, zu entscheiden, ob es in einem Text um einen Hund oder um eine Katze geht, da werden sich die meisten halt schon noch drauf einigen können. Antisemitismus ist aber sozusagen etwas, gerade weil es auch ein Phänomen ist, was oft sozusagen so in Codes oder eher implizit formuliert wird, gar nicht so trivial, da so Kriterien zu entwickeln, auf die sich dann auch wirklich alle einigen können. Und ich glaube, das ist halt schon, das liegt aber auch in der Natur der Sache, dass es halt ein komplexes Phänomen ist und da wird man einfach noch weiter dran forschen müssen. Mhm. Ja, also es bleibt kompliziert, würde ich sagen, ist eines der wichtigen Ergebnisse. Wir haben aber auch gesehen, ne, ein weiterer spannender Befund war, wir haben mal so eine existierende API getestet, die einem sagt, wie toxisch ein Text ist. Mhm. Und das war ganz interessant, weil wir haben da eben auch sozusagen Texte reingeworfen, die wir zum Beispiel als antisemitisch gelabelt haben oder als nicht antisemitisch und haben dann geguckt, wie gut erkennt die diese Texte, weil man ja davon ausgehen kann, Antisemitismus ist etwas, was gegenüber jüdischen Menschen als eine feindselige Haltung sozusagen geäußert wird oder als Hass gegenüber Jüdinnen und Juden, dass diese API auch diese Texte als toxisch erkennt. Mhm. Und haben da aber auch festgestellt, dass die sich schwer damit tut, so implizite Formen gut zu erkennen. Mhm. Also, dass der da auch vieles durchrutscht. Das heißt, die Ansätze, die es bisher gibt, sind, das ist ja auch noch weit davon entfernt, irgendwie wirklich perfekt oder gut zu funktionieren. Ja.
Ja, ich glaube, das ist ja auch generell ein Problem von NLP. Also, dass eben oft der Kontext, in dem das stattfindet oder das Wissen um die Welt, was wir als Menschen haben, das fehlt natürlich oft, ne? Und das ist immer noch nach wie vor nicht so einfach abzubilden.
Ja, und das haben wir auch eben beim Annotieren dieser Daten halt gemerkt, ne? Dass wir natürlich wussten, aus welcher Zeit kommen diese Daten, aus welchen Telegramm, also ne, dass man da auch schon immer wieder sich selber auch zurücknehmen muss. Und da hatten wir auch viele Diskussionen, gerade eben auch mit den Leuten, die eher aus einer sozialwissenschaftlichen Ecke kommen, die halt sagen, naja, aber aus dem Kontext kann ich doch das und das schließen. Und wir aber immer gesagt haben, ja, aber das können wir ja der Maschine so gar nicht beibringen. Ja. Also das war dann immer so ein bisschen spannend. Der Clash der Welten und jetzt gar nicht nur zwischen den zwei Disziplinen, aber ich habe selber auch gemerkt, es fällt mir schwer, diesen Kontext so auszublenden. Mhm. Ja, also ich würde sagen, es bleibt spannend und da ist noch einiges zu erforschen und zu entdecken auf diesem Gebiet.
Das ist ein gutes Stichwort. Ja. Du wirst ja auch auf diesem Gebiet weiter forschen, oder?
Ja, davon gehe ich aus.
Du kannst noch nicht zu viel verraten.
Ich kann es noch nicht, also genau, ja, ich halte dich auf dem Laufenden. Okay. Aber ja, genau, ich habe es ganz am Anfang gesagt, wir haben uns vor allem auf Textdaten fokussiert. Aber ich denke mal, wir wissen alle, dass Social Media nicht nur über Text funktioniert, sondern ganz viel auch über Bilder, Videos. Gerade aber in diesen Telegram-Channels sind uns teilweise auch echt viele so Sprachnachrichten begegnet. Und das finde ich ein total spannendes Gebiet, da weiter zu forschen und zu gucken, was diese Modalitäten eigentlich für eine Rolle spielen neben Textdaten. Weil ich glaube, man verpasst ganz viel, wenn man sich nur Text anschaut. Es ist natürlich ein super Einstieg, weil die Verfahren, um das auszuwerten, auch ja recht gut erprobt sind und natürlich auch nicht so rechenintensiv sind, wie jetzt zum Beispiel Videos zu analysieren. Aber genau, in so eine Richtung denke ich gerade und hoffe, dass das so klappt, wie ich mir das überlegt habe, und sag Bescheid, wenn es da Neues gibt.
Da berichten wir euch dann, wenn es Neues gibt.
Ja, genau. Kleiner Cliffhanger.
Ich weiß nicht, habe ich wichtige Fragen vergessen? Wenn ja, dann kannst du jetzt noch dir selber Fragen stellen oder noch irgendwas, noch irgendwas loswerden, wenn dir noch was einfällt.
Nee, ich glaube, also nö, ich habe mich auch im Nachhinein gefragt, ob ich eigentlich irgendwie große Angst hatte, bevor ich angefangen habe. Ich glaube, was ich ganz cool fand, war im Nachhinein so, dass es halt an der HTW war, zusammen mit einer sehr lieben Arbeitskollegin, die ich vorher auch schon kannte, und auch bei einer Professorin, die ich vorher auch schon kannte. Also so, ich glaube, es hat mir sozusagen diesen Einstieg in diese Welt sehr leicht gemacht, und das finde ich im Nachhinein auch immer noch total cool. Ja. Ich glaube, wenn ich jetzt in irgendeinem Unternehmen irgendeinen komplett neuen Job angefangen hätte, hätte ich viel mehr Bammel gehabt.
Ja, bestimmt. Ja. Du warst schon ein bisschen in deiner Comfortzone und
daraus. Und bin ich auch nach wie vor. Und es ist natürlich auch mega cool, in so einem reinen Frauenteam sowas zu machen und auch keine Selbstverständlichkeit. Deswegen, also da freue ich mich irgendwie jedes Mal drüber, wenn ich mich so umgucke. Und das ist, glaube ich, auch irgendwie ein großes Privileg oder war wirklich ein sehr angenehmer Einstieg und eine coole Erfahrung. Und manchmal denke ich auch, ach, ich bleibe einfach in dieser Bubble und es ist halt schön und cool und man lernt viele tolle Sachen, ohne sich irgendwie groß stressen zu müssen, sich vor irgendwelchen Kollegen beweisen zu müssen oder so.
Ja, voll gut.
Genau, das vielleicht noch so als Abschluss. Schön. Ja. Du hast ja gestern deine letzte Klausur geschrieben, ne, mit Machine Learning.
Also wenn die Folge jetzt rauskommt, Pro. Dann ist es schon
ein paar
Wochen her. Aber ja, ich war irgendwie ganz schön traurig auch. Ja, irgendwie, also ich habe mich dann damit getröstet, dass ich vielleicht doch einfach einen Master mache, dass ich nicht jetzt sozusagen nicht mehr an die Hochschule fahren kann. Mal sehen. Jetzt ist erstmal Urlaubssemester bei mir angesagt und mein Motto war ja chillen mit Baby dieses Jahr.
Genau.
Und dann gucken wir mal weiter.
Ja, ich bin mir sicher, wir finden auch für dich eine Möglichkeit, einfach für immer an der HTW zu bleiben. Da wird uns schon was einfallen. Ja.
Dann vielen Dank, Eli, für den spannenden Einblick in das Projekt Digitaler Hass. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, das war Female Tech Talk mit
Eli und
Sarah. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, Leute.
Tschüss.